Allerherzlichstes Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Wir schreiben einen Donnerstag, das bedeutet, es gibt auch eine neue Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem freue ich mich über unseren ersten heutigen Presenter der Folge und das ist Pillar. Einige von euch kennen Pillar mit Sicherheit schon. Den anderen von euch, denen dieses Unternehmen vielleicht noch kein Begriff ist, stelle ich es doch einfach mal kurz vor. Pillar ist ein Unternehmen für Mikronährstoffe. Deren Produkte bewegen sich so zwischen pharmazeutischen Interventionen und klassischer Nahrungsergänzung für Sportler und sollen vor allem dabei helfen, euch gesund durch die Vorbereitung für eure Wettkampfsaison und fit an die Startlinie zu bringen, was natürlich unglaublich wichtig ist. Besonders interessant ist da das Triple Magnesium, eins, glaube ich, der beliebtesten Produkte, zumindest bei uns in der Redaktion. Kollegen wie meine Kollegin Anna Bruder sind große Fans und sehr begeistert von der Wirkung von Triple Magnesium. Anna beispielsweise nimmt es immer so circa 30 Minuten vor dem Schlafengehen und profitiert dann im Endeffekt nicht nur von wirklich erholsamem Schlaf nach einem anstrengenden Trainingstag oder einfach einer anstrengenden Trainingssession, sondern auch davon, dass sie nächsten Morgen deutlich ausgeruhter ist und über ein wirklich positives Wohlbefinden berichten kann, was natürlich bedeutet, dass sie entsprechend bereit ist für den neuen Tag, für die anstehende Trainingseinheit und alles das, was der neue Tag noch so bereithält. Wenn ihr Pillar Performance selber mal kennenlernen möchtet und vielleicht auch Triple Magnesium ausprobieren möchtet, geht ihr jetzt einfach über den Link in unseren Shownotes auf pillarperformance.shop und mit dem Code POWER, alles groß geschrieben, POWER, erhaltet ihr 15% auf eure Erstbestellung im Shop von Pillar. Also schaut einfach mal vorbei. Alle Informationen findet ihr wie gewohnt auch in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch ganz viel Freude mit der aktuellen Podcast-Episode zu wünschen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power & Pace und freue mich natürlich wie jede Woche auf das heutige Gespräch. Mein Gast dürftet ihr aus ehemaligen Folgen schon kennen. Alles, was sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt sich gleichzeitig, beziehungsweise andersrum, sie beschäftigt sich auch mit diesen Themen. Und zwar ist es die liebe Caroline Rauscher von NFT Sport. Sie ist Pharmazeutin und gewissermaßen unsere Ernährungsexpertin bei Power & Pace, deswegen durftest du schon so oft bei uns zu Gast sein. Du hast dein Pharmaziestudium an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg absolviert und bist mittlerweile seit etlichen Jahren die Geschäftsführerin deines Unternehmens NFT Sport. Und was ich gefunden habe, ist, dass ihr eure Wurzeln im Elitebereich des Wintersports habt. Das liegt schon mehr als 15 Jahre zurück und im Laufe der letzten Jahre kamen dann zahlreiche verschiedene Individualsporten dazu, also auch Arbeit im Profifußball, genauso wie Referententätigkeit in verschiedenen Verbänden, darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Berufliche Wurzeln im Hochleistungsbereich bilden bei NFT Sport die Basis und liefern für euch das Wissen und die Erfahrung für die Arbeit von dir und deinem gesamten Team mit zahlreichen, das finde ich auch super cool und deswegen bist du ja bei uns auch so oft zu Gast, mit zahlreichen Amateursportlern und dann verschiedenster Leistungsklassen. Das trifft ja auf unsere Community von Power & Pace genauso zu. Und neben den Sportlern aller Leistungsklassen betreut ihr und beratet ihr auch Menschen, die einfach ihren Fokus auf die richtige Balance zwischen Beruf, Sport und Gesundheitsprävention legen wollen. Über die Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen habe ich gerade schon kurz gesprochen. Ihr seid in der zweiten Fußball-Bundesliga unterwegs und das betrifft wahrscheinlich vor allen Dingen dich, ne, Caro? Du bist offizieller Ernährungscoach der ersten Herrenmannschaft des SSV Jahn Regensburg und ihr seid offizieller Sportgetränkepartner der ersten Herrenmannschaft ebenfalls bei Jahn Regensburg. Du hast eine Referententätigkeit bei der DTU, also bei der Deutschen Triathlon Union und beim BSD, also Bob- und Schlittenverband. Und außerdem arbeitet ihr noch mit der Sportklinik Halle zusammen mit Dr. Thomas Bartels im Bereich individuelle Versorgung von internationalen Hochleistungsathleten. Meine Herren, ist das viel, Caro. Und in dem Sinne, herzlich willkommen.
Grüß dich, Jule. Es ist mir ein Vergnügen, wieder mit dir heute dieses Treffen zum Podcast zu haben.
Mir geht's ganz genauso. Jetzt könnte man sich natürlich als Zuhörerin oder Zuhörer so überlegen, Okay, das macht Caro alles zusammen mit ihrem Team oder eben teilweise auch ganz alleine. Mal sehen, was sie sich aus diesem Spektrum gerade rausgepult haben, worüber sie heute sprechen wollen. Und natürlich behandeln wir ein Thema aus der Ernährung, aber genannt haben wir es gerade noch nicht. Wir sprechen heute über Phytotherapie. Und bevor wir da gleich einsteigen, habe ich natürlich anfangs eine Frage an dich. Hast du zu all dem, was ich gerade über dich erzählen durfte, noch was zu ergänzen?
Nein, eigentlich nicht. Also vielleicht zur Referententätigkeit bei der DTU. Also die ist nicht regelmäßig, die ist sporadisch, wenn halt Bedarf besteht. Und ja, ich finde, du hast alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Nichts mehr hinzuzufügen.
Ich hatte gute, zuverlässige Quellen, auf die baue ich. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen über Phytotherapie und da liegt natürlich eine ziemlich simple, aber wichtige Frage total nahe. Was ist denn genau unter diesem Begriff Phytotherapie zu verstehen?
Ja, der Begriff hört sich schon ein bisschen hochtrabend an. Man kann ihn auch ganz einfach erklären. Man kann einfach sagen Pflanzenheilkunde, nämlich die Wissenschaft, die sich mit der Heilbehandlung über pflanzliche Substanzen, also nicht bloß das Kraut, das im Garten und im Wald wächst, also mit diesen pflanzlichen Substanzen befasst. Also so kann man mal ganz grob sagen, das versteht man unter Phytotherapie ist gleich Pflanzenheilkunde.
Okay, gut, das ist ja relativ einfach. Ich glaube, darunter kann man sich dann schon eher was vorstellen als unter diesem, wie du auch gesagt hast, hochtrabenden Begriff. Du hast ja aber auch gesagt, es handelt sich jetzt dann nicht unbedingt um Pflanzen, die wir bei uns im Garten klassisch oder im Wald finden. Das heißt, welche Pflanzen kommen da vor allen Dingen in Frage? Also nicht konkret jetzt die Arten, sondern wo gibt es die hauptsächlich zu finden? Beziehungsweise gibt es so dann in dem Fall zum Beispiel Ärzte, die mit dieser Art der Therapie arbeiten, die das vielleicht bei sich direkt zur Hand haben, anbauen, Lieferanten haben?
Also du kannst dir das so vorstellen. Im Prinzip ist es so, dass man eben mit den Arzneipflanzen. Und diese Arzneipflanzen, die können durchaus auch einmal im Garten wachsen. Wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Garten einen Lindenbaum hast, dann hast du damit eine Arzneipflanze in deinem Garten, weil du nämlich die Lindenblüten dann ernten kannst und für Tees etc. verarbeiten kannst. Also schlussendlich kann man sagen, mit dieser Phytotherapie kann man heilen, lindern und auch Krankheiten vorbeugen. Das ist so der Grundtenor. Und es wird, jetzt bleiben wir mal bei der Lindenblüte, nicht die gesamte Arzneipflanze, sprich der ganze Lindenbaum, zur Therapie eingesetzt. Also, dass man die Sägespäne, dass man die Wurzeln, dass man die Blätter von der Lindenblüte, vom Lindenbaum verwertet, sondern nur die Blüten. Also, es geht darum, dass man entweder die ganze Pflanze, gibt ja auch Beispiele, wo die ganze Pflanze hergenommen wird, oder Teile davon. Also, zum Beispiel die Blüten, Lindenblüten. Die Wurzeln, Süßholzwurzel. Süßholzwurzel kennt jeder im Zusammenhang mit Lakritze. Mhm. Das ist so die typische Süßholzwurzel. Blätter, Salbeiblätter zum Beispiel. Genau, also entweder diese Bestandteile oder man macht aus diesen Bestandteilen pharmazeutische Zubereitungen. Also Tinkturen, Presssäfte, Trockenextrakte, solche Dinge oder auch ätherische Öle, dass man die bestimmten Pflanzenteile extrahiert und damit die Wirkstoffe im Grunde konzentriert und dann, ja, man kann sagen, als Phytotherapeutikum, als Arzneimittel aus dem Bereich der Pflanzenheilkunde anwendet. Und zu deiner Frage, ob es Ärzte gibt, die sich darauf spezialisieren, ja, gibt es, aber Die gehen jetzt nicht in ihren Arzneigarten und holen sich da was, sondern die greifen dann auch auf standardisierte Arzneimittel, Phytotherapeutika, wieder der Name, zurück. Das weiß ich jetzt nicht, das sage ich jetzt einfach einmal. Oder der Arzt sagt, hey, pass auf, hast du einen Lindenbaum in deinem Garten? Der Lindenbaum wird nicht gespritzt, ist also Öko-Bio. Pflück dir doch die Lindenblüten ab. Könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber das ist der absolute Ausnahmefall. Also man geht da schon auf Arzneimittel auf dieser Pflanzenbasis, die standardisiert, geprüft und auch validiert sind, die auch möglicherweise vollkommene Zulassungen als Arzneimittel haben oder wie auch immer. Und die werden dann eingesetzt.
Okay. Jetzt sind wir bei Power & Pace, beziehungsweise vor allem in dem dazugehörigen Podcast hier, immer daran interessiert, unseren Athleten so viel wie möglich mitzugeben, damit sie einmal gesund, aber vor allen Dingen auch topfit durch die Vorbereitung kommen, um dann wirklich gut vorbereitet an der Startlinie ihres Rennens zu stehen. Bedeutet, dass hier natürlich dann die Frage aufkommt, warum Phytotherapie besonders im Leben von Sportlern relevant sein kann oder vielleicht ganz prägend relevant ist?
Also man kann sagen, die Phytotherapie grundsätzlich, wenn man sie einsetzt, dann muss für die Indikation, für den Einsatz schon eine ganz klare, fundierte Diagnosestellung zugrunde liegen. Das heißt, man muss entscheiden, wo stehe ich? Habe ich jetzt bloß ganz einfache Erkältungssymptome oder merke ich, dass die Nase anfängt zu jucken? Jetzt bin ich in dem Bereich Vorbeugung dann, Prophylaxe. Dann kann ich auf jeden Fall versuchen, erstmal mit diesen pflanzlichen Heilmitteln, Arzneimitteln ranzugehen, weil das für einen Sportler halt insofern auch sehr gut ist. Im Gegensatz, wenn ich gleich Schmerzmittel oder sonst was nehme, wo man ja immer kritisch abwägen muss im Zusammenhang mit der körperlichen Belastung. Aber was natürlich ganz wichtig ist, man muss schon differenzieren, wie ausgeprägt ist jetzt beispielsweise die Erkältung, weil wir sprechen ja heute vor allem über den Bereich Erkältung oder grippale Infekte oder wie auch immer, das, was uns heute jetzt konfrontiert um diese Jahreszeit. Und wenn die Erkrankung oder die Beschwerden jenseits eines Bagatellinfektes liegen, also dass es auch sehr ratsam ist, zum Arzt zu gehen, sich abhören zu lassen, Blutentnahmen vornehmen zu lassen, gerade im Hinblick auf den Sport auch, damit ich nicht eine körperliche Belastung mache und es spricht aber gesundheitlich was dagegen, dann ist natürlich so, dass diese medizinische Diagnose erst einmal steht und sollte es so schlimm sein, dass mit Antibiotika zum Beispiel behandelt werden sollte, dann ist es auf jeden Fall ratsam, diesen Therapieweg einzuschlagen. Und diesen Therapieweg kann man dann ja zusätzlich auch noch über diese über diese Pflanzenheilkunde begleiten. Also wenn es ganz leicht ist oder zur Vorbeugung, dann ausschließlich diese Phytotherapie. Wenn es schlimmer wird oder grenzwertig, auf jeden Fall zum Arzt. Ganz klar fundierte Diagnosestellung, daraus leitet sich dann die entsprechende Therapie ab und die dann begleitend oder ausschließlich, wenn der Arzt dazu grünes Licht gibt, über die Phytotherapie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst schon massive gesundheitliche Schäden entstehen können.
Okay, das heißt, es ist auch wichtig, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, das geht hier weit über eine Erkältung oder einen grippalen Infekt hinaus, ich gehe zum Arzt, dass ich dem Arzt Bescheid sage, was ich bisher schon gemacht habe, womit ich mich beschäftigt habe, um meine Symptome zu lindern, damit er gegebenenfalls darauf eingehen kann und sagt, bis zu dem Punkt kannst du das weitermachen, weil das tut deinem Organismus ganz gut, um die Heilung zu unterstützen, beziehungsweise da musst du aufhören, weil wir gehen jetzt Wege des Antibiotikums beispielsweise.
Ja, ganz genau so. Und wenn es laut Mediziner dann wichtig ist, ein Antibiotikum zu nehmen, die Indikation ganz klar definiert wurde, dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, das Ganze mit einem richtigen Phytotherapeutikum weiter zu begleiten.
Okay, das finde ich ja gut. Jetzt haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise du hast es eben auch gerade nochmal betont, das ist das Wichtige, auch heute in der Folge im Hinblick auf das gesamte Thema, dass wir uns vor allem auf Erkältung und grippale Infekte fokussieren. Also alles, was darüber hinausgeht, ist bei dem Thema eben, wie du gerade schon erklärt hast, echt mit Vorsicht zu betrachten. Was geschieht denn bei einer Erkältung im Körper genau?
Ja, Erkältung, die kennt, denke ich, jeder von uns, ist letztendlich eine Infektion bzw. eine Entzündung der oberen Atemwege. So, und das Ganze ist verbunden mit den typischen Symptomen, die jeder von uns kennt. Der Schnupfen, die Halsschmerzen, der Husten. Dann mit dem Schnupfen geht ja einher diese unangenehm verstopfte Nase. Und das wäre jetzt einmal so dieser Bagatellbereich. Aber auch so eine simple Erkältung, die kann sich dann schon noch ausweiten in Richtung Entzündung der Nasen- und Kiefernebenhöhlen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann, wenn man empfindlich ist, auch Mittelohrentzündungen. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, in seltenen Fällen in Richtung von einer Lungenentzündung dann gehen. Hängt natürlich davon ab, wie ist mein Immunsystem grundsätzlich aufgestellt, wie behandle ich das Ganze, wie verhalte ich mich, agiere ich zum Beispiel so, dass ich schon Halsschmerzen habe und denke mir, oh, ich bin ein ganz harter Kerl, ich laufe jetzt meine HIIT-Einheiten trotzdem noch und so weiter und so fort. Man kann nie sagen, welchen Weg so eine Erkältung schlussendlich geht. Aber Fakt ist, man muss aufpassen.
Ja. Was kann ich also tun, wenn ich merke, ich bin erkältet, damit ich meinen Körper bestmöglich dabei unterstütze, wieder gesund zu werden?
Also man muss sich so vorstellen, also die Erkältung ist da, es passiert was, die Symptomatik, die wir jetzt grob angerissen haben, und dran tritt ja quasi unsere Gesundheitspolizei im Körper. Wir sind ja bestens gewappnet über die verschiedenen Segmente des Immunsystems. Diese Polizei, die tritt jetzt auf den Plan. So, und diese Abwehr, die erkennt jetzt schon einmal die Viren. Meistens sind es ja virale Infekte oder sagen wir so, die erkennt die Erreger, wenn es andere sind. Und die wollen wir ja jetzt so schnell wie möglich neutralisieren, unschädlich machen, dass sie wegkommen. So, also die Polizei, die Feuerwehr stehen an der Startlinie mit Tatütata im Körper und es geht dann so ein richtiges Feuerwerk an biochemischen, physiologischen Reaktionen im Körper los. Da wird nicht gekleckert, da wird richtig geklotzt. Und diese Botenstoffe, die dann ausgesendet werden in die entsprechenden Körperregionen, auch vermehrt, die lassen jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder in der Nase, im Hals bleiben, die Gefäße anschwellen, was dazu führt, dass eben der Schnupfen kommt. Und der Schnupfen soll das Zeug ja auch noch außen transportieren, dieses Sekret. Und beim Husten ist es ähnlich. Und jeder von uns weiß, dass wenn man so eine Erkältung hat, also zumindest kennt's ich von mir und ich glaube, du wirst mir auch beipflichten, wenn man jetzt so eine Erkältung hat, dann hat man nicht die laufende Nase und man hat nicht Halsweh und an sich fühlt man sich, als könnte man Bäume ausreißen, sondern man hat so, ich sage mal so, ein generalisiertes Krankheitsgefühl in sich. Man fühlt sich nicht gut, man ist von der Stimmung her etwas sediert, Konzentration fällt auch schwer. Das sind auch sehr genau untersuchte Prozesse, die da im Körper ablaufen. Und da läuft auch nichts schief, dass man sagt, hey, was macht denn jetzt der Körper? Schießt es übers Ziel hinaus? Nein, diese physiologischen Prozesse sind extrem wichtig, um einmal den Menschen zu sagen, so, jetzt hock dich mal hin, leg die Beine hoch, mach wenig bis gar nichts und gib dem Körper die Möglichkeit, seine sämtlichen Kräfte und Ressourcen auf das Wiedergesundwerden, sprich auf die Heilung, zu konzentrieren, damit der Körper nicht beschäftigt ist, sich mordsmäßig zu konzentrieren, körperliche Aktivitäten zu unterstützen, sondern einfach nur eben diese krankheitserregenden Stoffe zu eliminieren. Also Genesung, das passt schon alles wunderbar zusammen.
Da ist natürlich einiges los, meine Güte. Wenn wir bei der Phytotherapie sind, was bedeutet das konkret? Also welche Phytotherapeutika, hast du gesagt, ne? Kann ich zu Rate ziehen, wenn ich jetzt erstmal auf eigene Faust losgehe, um meinen Körper bei der Genesung zu unterstützen?
Also grundsätzlich, wenn das jetzt einfach nur Schnupfen und so ein leichtes Halskratzen ist, werden die wenigsten gleich zum Arzt gehen, außer die haben halt eine bestimmte Geschichte im Hintergrund, immunsupprimiert oder sowas. Mhm. Die sollten natürlich gleich zum Arzt bei kleinsten Infekten gehen. Aber wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das eher die Ausnahme darstellt oder chronisch kranke Menschen. Ich möchte dafür nur sensibilisieren, damit man nicht pauschal sagen kann oder sagen soll, jeder, der leichte Erkältung hat, der hält sich einmal ruhig und macht gar nichts. Man muss differenzieren, aber diese Risikogruppe, sage ich mal, die weiß ja sowieso, wie sie sich zu verhalten hat. Gell? So, also erst einmal, wir haben gesagt, Beine hochlegen, wenig arbeiten oder gar nicht arbeiten, viel trinken und nur lauwarm trinken. Also wenn man sich Tees oder ähnliche Dinge zubereitet, nur lauwarm trinken, weil wenn man zu heiß trinkt, die Schleimhäute noch zusätzlich gereizt werden. Also das würde dann die Thematik eher verschlechtern. Dann leichte, kleine, häufige Mahlzeiten zu sich zu nehmen, damit wir, wie wir schon sagten, nicht den Fokus von der Bekämpfung der Krankheitserreger abziehen, in dem Fall über die Verdauung von schwer verdaulichen Mahlzeiten, sondern dass die Verdauung auch ohne großes Gedöns, ohne großen Aufwand vonstatten geht und eben diese Mechanismen perfekt arbeiten können. Ganz, ganz wichtig, schlafen. Wird ja sowieso begünstigt durch das Thema, dass ich mich einfach matschig fühle, nicht leistungsfähig. Also Schlafbereitschaft ist an sich schon da. Das wären jetzt einmal so mehr oder weniger die Lifestyle-Eckpunkte. Und wenn ich mir dann was hole aus der Apotheke oder was daheim habe schon, dann geht's in der Regel darum, ist ja so ekelhaft, das mit den Atemwegen, wenn man immer so husten muss, wenn das so unangenehm ist, sprich einmal die Atemwege zu beruhigen, um auch Reizhusten und diesem doch unangenehmen, stechenden Schmerzen entgegenzuwirken. Und da gibt es verschiedene Methoden oder ja schon Methoden oder Wege, sagen wir mal so. Ich kann was lutschen, ich kann was sprühen, sprich Spray, gurgeln oder Tee trinken. Wenn wir uns einmal lutschen anschauen, dann geht es erst einmal darum, einfach über diese Heilkraft der entsprechenden Pflanzen das ganze System zu beruhigen und zu befeuchten, um dem Räuspern und eben auch diesem unangenehmen Gefühl entgegenzuwirken. Und dafür sind sehr gut geeignet Lutschtabletten auf Basis einer Schleimdroge. Das hört sich jetzt ein bisschen ekelig an, aber es ist alles andere, ist total angenehm. Und hinter dem Wort Schleimdroge verbirgt sich einfach Isländischmoos, Eibischwurzel, Primelwurzel. Und ich weiß nicht, ob du das selber schon einmal sowas gelutscht hast. Wenn man das lutscht, dann merkt man, dass quasi auch die Speichelproduktion im Mund angeregt wird und damit durch diese Bildung von dem Schleim, den die Lutschtablette liefert und der vermehrten Schleimbildung, hat man einen schönen, schleimigen, befeuchtenden und schützenden Film auf der Schleimhaut. Und es wirkt sich dann auch subjektiv total angenehm an. Die entzündeten Stellen werden quasi mit einem Pflaster in Anführungsstrichen versehen und vor weiteren Reizungen geschützt.
Cool, ja, isländisch Moos kenne ich auch. Also das finde ich auch immer sehr angenehm. Es wird dann so schleimig, wie du gesagt hast, kann ich alles so unterschreiben.
Ja, das ist total angenehm, schmeckt, finde ich, ganz neutral. Man bekommt dann auch nicht so einen offenen Gaumen, als wenn man was lutscht, das in Richtung Bonbon geht. Dann hat man dafür statt dem Hals den wunden Mund und kann man sich auch in die Backentasche legen. Also ist total angenehm. Also ich mag das sehr gern, hofft zwar immer, dass ich es selten brauche, aber wenn, dass man weiß, wo greift man hin.
Ja. Das hast du gesagt, neben der Möglichkeit, eben beispielsweise die Schleimdrogen als Lutschtabletten zu sich zu nehmen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise das Sprayen?
Genau, da gibt's auch verschiedene Ansätze. Also dieses Halsspray, hast du schon mal so Halsspray verwendet? Ja. Genau, die haben in der Regel da so einen verlängerten Arm, dass man das schon tief quasi in den Mund einführen kann und dass das dann nicht in der Mundhöhle appliziert wird, sondern hinten im Rachen. Und diese Sprays, die haben ebenfalls die Aufgabe, dass sie die Schleimhaut, die ja gereizt, geschädigt, entzündet ist, befeuchten und auch in der Widerstandsfähigkeit stärken. Und da gibt es verschiedene Ansätze auch. Schauen wir uns zwei an. Der eine ist diese sogenannte Hyaluronsäure. Gut, das ist Hyaluronsäure, ist jetzt kein Phytotherapeutikum, aber ist ein wunderbares Feuchthaltemittel, aber keine Pflanzen.
Okay.
Pflanze, gell? Pflanzlich wäre dieses sogenannte Ektoin. Das ist im Prinzip ein Eiweißbestandteil, eine Aminosäure aus bestimmten Mikroorganismen, die in der Nähe von Geysiren in Island gewonnen werden. Kann jetzt natürlich schon anders hergestellt werden. Aber wenn wir im Bereich Phytotherapie bleiben, dann wäre die ursprüngliche Gewinnung aus diesen Mikroorganismen. Und dieser Wirkstoff, der arbeitet auf verschiedenen Schienen. Der wirkt zum einen mal entzündungshemmend, was ja wichtig ist, und auf physikalischem Wege stabilisiert und stärkt er die Schleimhaut. Und wenn die Schleimhaut eben entzündet und vorgeschädigt ist, dann liegt die ja blank für diese Angriffe von den krankmachenden Viren. Und da wird quasi durch diesen Wirkstoff wie ein Schutzschild vorgelagert an die Schleimhaut und verhindert dadurch, dass sich das Krankheitsbild heute noch weiter verschlechtert bzw. die Entzündung noch stärker wird.
Das ist ja irre. Also habe ich so vorher noch nie von gehört. Also bestimmt in Bezug auf Aminosäuren ist es mir sicherlich schon mal über den Weg gelaufen, aber welche Funktion das hat, ist ja absolut beeindruckend. Gut, dritter Punkt, den du vorhin genannt hast, ist das Gurgeln. Setzen wir doch da einmal fort.
Ja, Gurgeln. Gurgeln ist jetzt nicht so jedermanns Geschmack, aber Gurgeln ist ein sehr wirksames Instrument, eben für die gleiche Indikation Hals. Natürlich nicht zu heiß gurgeln, Ist ganz klar. Erhält man ja gar nicht aus und außerdem reizt es dann zusätzlich wieder. Womit kann ich gurgeln? Ich kann gurgeln entweder mit Kamillen- oder Salbei-Tee oder ich kann mir aus der Apotheke von diesen Pflanzen Extrakte holen und dann quasi mit Wasser und dem Extrakt eine Verdünnung herstellen. Ich könnte das wieder mit dieser Hyaluronsäure, die wie gesagt kein Phytotherapeutikum ist, kombinieren, damit die Feuchtigkeit auch länger eben im Halsrachenbereich liegt. Und ich finde das ganz angenehm mit dem Gurgeln, aber da geht es schon an, dass eben eine klare medizinische Indikation gestellt werden muss. Wenn es sich nämlich nur um Halsschmerzen handelt, kann ich das machen. Wenn das Ganze aber tiefer liegt und eine Kehlkopfentzündung vorliegt, das muss natürlich der Arzt diagnostizieren, dann bringt diese Gurglerei gar nichts, weil das gar nicht an den Knorpel gelangt und es außerdem vom Kehlkopf da abgedeckelt wird. Also da geht gar nichts. Mhm. Und grundsätzlich kann man sagen, dass dieses Gurgeln tiefer geht als Lutschen und damit auch der Effekt nachhaltiger ist. Also ich finde es optimal, das einfach zu kombinieren.
Ja, ergibt total Sinn. Ich glaube, ganz viele Leute kennen das ja auch, ne? Wenn sie erkältet sind, dann wird nicht nur gegurgelt, sondern dann wird zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, man hat einen trockenen Mund, aber jetzt vielleicht bei der Arbeit nicht die Möglichkeit, irgendwie viel zu gurgeln, dann haut man sich so eine Lutschtablette rein oder inhalieren, das ist ja jetzt das Nächste, ist vielleicht auch gerade nicht dran, drin, vor allem nicht am Arbeitsplatz. Also hat man da schon Alternativen, beziehungsweise spätestens zu Hause kannst du ja alles Mögliche da in ordentlicher Reihenfolge durchführen.
Ja, genau. Und die Lutschtabletten, die kann ich mitnehmen. Und da wären wir schon beim nächsten Punkt, was ich auch praktisch umsetzen kann, wäre das Trinken von entsprechenden Tees. Mhm. Die kann ich mir ja in der Thermoskanne mitnehmen. Wie gesagt, nicht zu heiß, sondern schön Trinktemperatur, weil man neigt dazu, das dann so ganz, ganz heiß zu trinken, wie man es auch oft in der Werbung sieht. Aber wie gesagt, einfach schön lauwarm, trinkwarm. Und als Tee, als Basis, gibt ja verschiedenste Tees, bietet sich an, zum Beispiel Tee auf der Basis von Eibisch, das wäre wieder diese Schleimdroge, auf der Basis von Süßholz, das wirkt so ein bisschen schleimlösend auch, Thymian etc. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man drauf achten sollte, wenn man zum Beispiel sich Instant-Tees kauft, gibt es ja auch diese Hustentees als Instant-Tees, weil die sind sehr praktisch, sind auch von der Zusammensetzung her sinnig, also zumindest sehr viele, aber viele von diesen Tees enthalten dann Süßungsmittel, Süßstoffe. Mhm. Und davon würde ich natürlich abraten, also wenn man sich so einen Tee, so einen Instant-Tee besorgt, entweder in der Apotheke oder wie auch immer, unbedingt entweder selber schauen, ist Süßungsmittel mit drin, dann zurück ins Regal oder dann halt auch in der Apotheke ganz gezielt danach fragen. Die können das, erstens sieht man es auf dem Etikett und zweitens kann man es in der Datenbank nachsehen. Und wenn diese Süßungsmittel eben drin sind, dann würde ich mir die Arbeit und Mühe machen, einen blättrigen Hustentee zu kaufen und den mir dann selber anzusetzen. Ist ja kein Hexenwerk.
Nee, das stimmt, das stimmt. Ich habe es vorhin einmal schon gesagt, als es darum ging, was kann man außerhalb der eigenen vier Wände machen und was bietet sich an, wenn man dann zu Hause ist, um den Körper bei der Genesung zu unterstützen. Und ein Punkt ist ja das Inhalieren. Möchtest du dazu vielleicht noch abschließend zu dem kleinen Bereich was sagen?
Ja, das Inhalieren, wie du schon gesagt hast, ganz richtig gesagt hast, ist eine sehr zielführende zusätzliche Maßnahme. Es sind ja immer die ganzen Mosaiksteine, die das sinnige Bild dann ergeben. Man kann jetzt sehr gut inhalieren, entweder mit Salz, mit Kamille. Ich finde Kamille total angenehm, auch mit Pfefferminze. Und wenn man inhaliert, Dann eben Tee aufbrühen und inhalieren oder mit einem ätherischen Öl arbeiten. Da möchte ich an der Stelle, was die ätherischen Öle anbelangt, nur einen kleinen Hinweis geben. Asthmatiker sollten damit sehr vorsichtig agieren, weil das möglicherweise einen Asthmaanfall auslösen kann. In der Regel weiß der Asthmatiker das aber Vollständigkeit halber, weil wir wollen ja nur das Beste für unsere Sportler, erwähne ich's. Und was das Inhalieren auch anbelangt mit Kindern, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Erstens die Verbrühungsgefahr und dann vor allem auch die ätherischen Öle, die auch wirklich nicht unbedenklich oder sogar gefährlich sind für kleine Kinder. Also da wirklich gut aufpassen. Und wenn dann mit einem Kaltvernebler Salz inhalieren lassen, da kann nichts passieren. Aber da nicht nach dem Motto, das ist ein Hausmittel, das ist Natur und deswegen kann es nur nützen und wird niemals schaden. Das ist definitiv der falsche Weg.
Okay. Ja, das bringt uns schon zu dem Punkt, den besprechen wir aber gleich. Davor habe ich noch eine andere Frage, wo die Grenzen der Phytotherapie liegen. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr Konkreteres. Du hast jetzt schon ganz viele Beispiele nennen können, auch neben Hyaluronsäure, die eben nochmal hier zu betonen, kein Phytotherapeutikum ist. Beziehungsweise ist es ein Phytotherapeutikum, aber halt nicht aus Pflanzen bestehend, richtig? Oder aus Pflanzengewinn?
Also, ja, also bin mir jetzt zu 99% sicher, dass es nicht aus Pflanzen ist. Ja. Aber da können wir ja nochmal nachschauen.
Nee, nachher. Dann glaube ich dir, um Himmels Willen. Aber ich wollte es an der Stelle nochmal betonen, dass es nicht zur Verwirrung führt. Und du hast verschiedene Methoden und auch Mittel genannt zum Lutschen, Sprayen, Inhalieren, Gurgeln, wenn es darum geht, Tee zu trinken. Welche Möglichkeiten bietet die Phytotherapie so allgemein für die Genesung? Ich denke da auch vor allen Dingen an besonders positive Effekte, die die Phytotherapie mit sich bringen kann, wenn es darum geht, die Erkältung wegzuschaffen, zu überstehen.
Ja, das ist so. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass die Grenzen der Therapie, und ich sage jetzt ganz bewusst der Therapie, bei Erkältungskrankheiten doch überschaubar begrenzt sind. Mhm. Egal, ob ich mir jetzt die chemische Keule gebe oder ob ich nur mit der Phytotherapie arbeite, es dauert einfach seine Zeit. Das muss einem bewusst sein. Also es gibt weder auf der einen noch auf der anderen Seite das Wundermittel. Gibt es nicht und ich denke, in absehbarer Zeit wird es das auch nicht geben. Ob es es irgendwann gibt, weiß man nicht, sag niemals nie.
Ja.
So, also wenn wir jetzt uns so diese Grenzen, also die Möglichkeiten anschauen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man zum Beispiel mit Thymian-Extrakten arbeitet oder also hochdosiert dann, weil in einem Extrakt sind natürlich die Wirkstoffe höher dosiert, höher konzentriert, als wenn ich mir jetzt einen Thymian-Tee mache. Also beispielsweise Thymian-Extrakt oder diese Kaplan-Pelargonie, die ja ganz ein typisches Phytotherapeutikum ist, dass sich die Krankheitsdauer etwas verkürzt und ich muss leider sagen, nur etwas verkürzt, die Beschwerden aber abmildert, also es ist etwas kürzer und etwas erträglicher und gibt da auch Erhebungen und Beobachtungen, die sagen, dass durch die Phytotherapie auch die Verordnung der Antibiotika über die Hausärzte sich reduziert. Gut, das denke ich, das kann man jetzt nicht zu 100% unterschreiben, weil wie ausgeprägt ist der Infekt, wann geht denn jemand überhaupt zum Arzt und so weiter und so fort. Aber der Ansatz ist, dass die Krankheitsdauer etwas kürzer ist und dass es weniger lästig ist, sagen wir mal so.
Das sind ja schon mal, finde ich, vielversprechende Aussichten, wenn man sich wirklich die Ruhe und die Zeit nimmt, seinem Körper wirklich diese Genesung zuzusprechen, dass du die Möglichkeit hast, durch diese Wege, die du bisher schon dargelegt hast, die Krankheitsdauer etwas zu mildern. Ich finde, das ist immer was, vor allen Dingen bei Sportlern oder generell bei Leuten, die so ein Hobby haben, was regelmäßig durchgeführt werden soll, was ja echt positiv stimmen kann.
Ja, finde ich auch, dass man zumindest was in der Hand hat, um irgendwas zu machen, ohne dass ich mir aber dann auf der anderen Seite irgendwo, wo schade dann.
Ja, also es gilt natürlich dann weiterhin all das, was du vorher gesagt hast, ne? Viel ausruhen, viel schlafen, viel trinken, lauwarmen Tee, generell sich schonen und dann den Körper mit all dem zu unterstützen. Vorhin habe ich es schon kurz angedeutet und du hast es eben auch nochmal betont, die Phytotherapie hat ganz eindeutig aber auch Grenzen. Wo liegen die?
Ja, die hat wirklich seine Grenzen, ihre Grenzen. Und zwar, wenn sich jetzt zum Beispiel aus so einem Bagatellinfekt, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Halsschmerzen, wirklich eine fieberhafte Erkrankung entwickelt. Mit wirklich schwerem Krankheitsgefühl. Du liegst im Bett, dir tut alles weh von oben bis unten, 40 Grad Fieber, dann ist auf jeden Fall unverzichtbar, dass man sich da mal von einem Arzt untersuchen lässt, damit man eben auch weiß, was ist da los, dass Blut untersucht wird, um zu sehen, wie sind da die Werte, damit man eben nichts übersieht, auch in Richtung Lungenentzündung. Und es gilt vor allem auch für den Menschen, der an sich gesund ist. Mhm. Also nicht jetzt bloß für alte, schwache Menschen. Aber wenn ich wirklich so mit schwerstem Krankheitsgefühl, mit Fieber und einfach platt da niederliege, dann sollte ich einen Arzt unbedingt aufsuchen. Und wenn ich Risikopatient bin, sprich ich habe Vorerkrankungen wie hoher Blutdruck, Herzerkrankungen, Diabetes, gibt es ja tausende Erkrankungen, die mich an sich schon etwas schwächen. So jemand sollte auf jeden Fall nicht zu lange warten, den Arzt aufzusuchen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Phytotherapie ist ein gutes Tool, aber man muss wie bei allem einfach die Grenzen klar festlegen und da nicht leichtsinnig agieren, aus der Angst heraus, jetzt bekomme ich irgendwas Chemisches. Wenn man einen verantwortungsbewussten Arzt hat, dann wird das alles sowieso nicht leichtfertig verschrieben.
Okay, gut, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Ich glaube, es dürfte jetzt deutlich geworden sein, dass man da auch schon mit Vorsicht unterwegs sein muss. Gibt es für dich ein Szenario bei einer Erkältung oder einem Infekt oder ähnlichem, in dem du ganz klar von der Phytotherapie abrätst?
Außer dass irgendwelche Allergien gegen pflanzliche Stoffe vorliegen oder ganz klare medizinische Indikationen, wo man sagt, aufgrund von dieser diagnostizierten Grunderkrankungen darf man das nicht machen, würde ich sagen, grundsätzlich ist es immer gut, das Ganze als Kombination zu den Medikamenten aus dem Bereich Schulmedizin zu kombinieren. Also mein Credo ist sowieso immer, man soll nicht schwarz und man soll nicht weiß denken, sondern man soll versuchen, das Beste aus beiden Welten in dem Fall miteinander zu kombinieren. Aber wie gesagt, die Herangehensweise soll fundiert sein, soll auch auf keinen Fall ideologisch verbissen eingefärbt sein, weil das ist ja der schlechteste Ratgeber, wenn ich sage, ich werde definitiv niemals ein Antibiotikum nehmen. Bloß als Beispiel.
Ja, verstehe ich total. Ganz zu Anfang unseres heutigen Gesprächs hast du auch von der Vorbeuge von Erkältungen und Infekten kurz mal am Rande gesprochen. Kann dann Phytotherapie prophylaktisch wirklich eingesetzt werden? Und falls ja, wie kann das aussehen?
Ja, man kann es auch zur Vorbeugung einsetzen. Also Vorbeugung jetzt einmal vielleicht ganz banal auch. Die ganze Welt schnieft und hustet. Dann kann ich mit Phytotherapeutika arbeiten, die das Immunsystem anregen, stimulieren. Wären beispielsweise in Richtung Echinacea-Präparate, muss man natürlich wieder ganz klar im Kopf haben, liegt eine Grunderkrankung vor, die dagegen spricht, dann natürlich nicht nehmen. Mhm. Das ist mir für mich jetzt die ganz wichtige Botschaft, dass man Phytotherapie einsetzt und sie soll auch wirken. Und wenn sie denn tatsächlich wirkt, kann sie auch möglicherweise Nebenwirkungen haben. Weil sollte sie keinerlei Nebenwirkungen zu 100% haben, dann wird sie auch keine Wirkung haben. Das sagt der Pharmazeut in mir. Okay. Und wie gesagt, wenn was dagegen spricht, das Immunsystem zu aktivieren, wie beispielsweise autoimmunologische Erkrankungen, dann darf man das nicht nehmen. Aber dafür gibt es ja Ärzte und kompetente Apotheker, um sich da beraten zu lassen. Aber ja, man kann das machen. Und was ich zum Beispiel auch ganz gut finde, ist, dass man eben, wie wir gesagt haben, diese isländischen Moos oder Schleimdrogen, Lutschtabletten, die kann man ruhig einmal zwischendurch lutschen, damit man diese Schleimschicht da gut schützt und sie dadurch schon, also die Schutzbarriere stärkt und damit halt auch schon ein bisschen von der viralen Attacke da schützt. Das gleiche gilt für die Nase und für die Augen. Und da geht's am besten eben mit künstlichen Tränen. Gut, das ist jetzt kein Phytotherapeutikum, aber es ist auch kein chemischer Wirkstoff. Wir sagten ja, das Beste aus allen Welten wollen wir verknüpfen. Und für die Nase zum Beispiel auch diese Salzwassersprays mit Dexpanthenol, das die Schleimhaut schützt. Und damit kann ich schon einmal mein System, was die Eintrittswege anbelangt, kann ich mich da schon einmal ein bisschen wappnen. Und was ich zum Beispiel mache, aber da kann man geteilter Meinung sein, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn jetzt um diese Zeit wirklich viele Menschen eng um mich habe, oder auch in der Arztpraxis sitze. Also ich trage immer meine FFP2-Maske.
Mache ich im Zug auch. Im öffentlichen Nahverkehr. Ja. Das so simpel, wie es ist, ne?
Ja, so simpel, wie es ist. Aber wie gesagt, das muss einfach jeder für sich selber entscheiden.
Jetzt sind wir zwar nicht die einzelnen Phasen der Erkältung, oder haben wir nicht die einzelnen Phasen der Erkältung durchlaufen, aber wir haben uns ganz viel damit befasst, was ist, wenn man erkältet ist, was ist, wenn ich den Körper dabei unterstützen möchte, dass er vielleicht sogar schneller wieder gesund wird, bringt uns natürlich dann nach einer gewissen Zeit zu dem Punkt, dass wir wieder ganz gesund sind und Bock haben, ins Training wieder einzusteigen. Was sind da jetzt deine Tipps, wie man nach der Genesung vorgeht, um diesen Einstieg möglichst vernünftig auch zu gestalten?
Ja, das ist das Ziel, diese Return-to-Play-Phase, nennen wir sie mal so. Ja. Also das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wenn ich jetzt bloß 3 Tage leicht verschnupftes Nasenloch hatte, dann kann ich relativ schnell und zügig wieder einsteigen. Aber auch hier nicht gleich mit der hochintensiven Einheit, sondern erst einmal ein bisschen um den Block joggen, mal ein Gefühl bekommen, was sagt mein Körper dazu, ganz locker auf der Rolle pedalieren, bin ich daheim, kann ich jederzeit abbrechen, aber alles in niedrigen Intensitäten. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise Risikopatient bin, wie wir vorhin angesprochen hatten, schon chronische Grundvorerkrankungen, oder wenn ich schon ziemlich krank war, also mit hohem Fieber, lange, also mehr wie 2-3 Tage oder auch 2-3 Tage, wenn ich 40 Grad Fieber habe, war ich ja auch schon richtig krank. Also wenn ich mit hohem Fieber und wirklich mehr als leichter Symptomatik da niedergelegen bin, würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen, gerade wenn ich Sportler bin, damit ich das Blut einmal noch mal untersuchen lasse auf Entzündungswerte und. Abhören vielleicht EKG, das entscheidet dann der Arzt, je nachdem, welcher Mensch eben vor ihm steht. Aber was ich damit sagen möchte, es ist ein Trugschluss zu sagen, jetzt ist die Erkältung oder der Infekt vorbei und jetzt kann ich am nächsten Tag wieder in meinen Trainingsplan einsteigen, egal ob der gerade im hochintensiven Bereich war oder wie auch immer. Der Körper braucht länger, sich tatsächlich wieder vollständig zu erholen, auch wenn ich mich vermeintlich subjektiv wieder ganz gut fühle. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und es wäre nicht das erste Mal, dass ich im Laufe meiner Arbeit eben Herzmuskelentzündungen etc. pp., rheumatische Erkrankungen, die dann aufploppen und was auch immer, also alles Zeug, das du definitiv nicht haben willst, dann eben auch aufgrund der Tatsache, dass man zu früh und zu intensiv anfängt, eben aufploppen kann. Also der Check beim Mediziner, nicht zu früh starten, gerade wenn Fieber im Spiel war. Und dann würde ich auf jeden Fall locker anfangen, nicht zu lange die Einheiten gestalten, also nicht dann gleich 4 Stunden locker Radfahren oder laufen oder ins Schwimmbad gehen, sondern ganz piano mal schauen, was sagt denn der Körper. Und dann merke ich es ja auch am Puls und wie fühle ich mich. Und was man auf keinen Fall vernünftigerweise machen sollte, dass man eben dann nüchtern Einheiten macht. Und zwar aus dem Grund, unser Immunsystem, also unsere Polizei und unsere Feuerwehr, wie wir das vorhin so in der Bildersprache dargestellt hatten, die haben jetzt ja ganze Arbeit leisten müssen. Und dieses Immunsystem wurde jetzt auch strapaziert. Und man muss sich das so vorstellen, dass bestimmte Kompartimente, Teile von unserem Immunsystem einfach vom der Glucose, vom Zucker leben. Und wenn ich jetzt die körperliche Belastung habe und das Ganze noch im nüchternen Status mache, womöglich am Tag vorher auch schon keine Kohlenhydrate gegessen habe, also klassischer Aufbau von einem Train-Low-Training, ja, dann setze ich ja im Prinzip mein schon noch etwas angeschlagenes Immunsystem nochmal auf Diät. Also das würde ich auf keinen Fall machen dann, sondern wenn ich eine kurze Einheit mache, schon entsprechend vorher essen oder mir dann ein Fläschchen Saftschorle mitnehmen, Buttermilch, Kakao etc. als Regenerationsstrategie, dass man das Ganze abrundet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann merkt man ja, wie fühlt sich das Ganze an. Mhm. Genau, also einfach auf den Körper hören und gut versorgen. Und was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, jenseits dieser Schiene der Phytotherapie ist meiner Meinung nach dieser Ansatz über die Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und die aber nicht einfach ins Blaue mit x verschiedenen beliebigen Präparaten in sich reinzuschmeißen, einfach so Gießkanne, sondern wenn man wieder ganz gesund ist oder optimalerweise bevor man krank wird, dass man dann eben Werte checken lässt beim Arzt über intravenöse Blutentnahme, dass man schaut, wie ist der Status und dass man eben dann gezielt auf der Basis der Werte und auch auf der Basis von Anamnesedaten, habe ich eine Grunderkrankung, nehme ich Medikamente etc. pp., eben diesen Status optimiert. Und dann hat man eben von der Seite schon sehr gut in Richtung Vorbeugung gearbeitet. Und während des Infektes, wenn einen dann doch ein Infekt ereilen sollte, kann man ja dann punktuell mit etwas höheren Dosen für kurze Zeit reingehen. Aber das, finde ich, ist ganz ein wichtiger Ansatz, dass man eben wirklich verschiedene Punkte immer beleuchtet.
Was mir gerade noch eingefallen ist dazu, ich kenne das von mir selber, es ist immer schön, so eine Faustregel an die Hand zu bekommen, ne? Irgendwie von wegen, wenn du dich topfit und gesund fühlst, warte noch x Tage. Aber ich möchte mich eigentlich gerade davon fernhalten, dass wir sowas hier rausgeben, um euch alle da draußen zu ermutigen, auf euer Körpergefühl zu hören. Aber ich glaube, es gilt generell, dass wenn ihr euch topfit fühlt, so wie du es auch gerade ja schon gesagt hast, muss das noch nicht der erste Trainingstag sein, ne? Sondern wartet gern den einen Tag nochmal ab, gleicht das mit dem Zustand eures Folgetags ab und dann, wenn das immer noch alles gut ist, dann kann es langsam wieder losgehen.
Ja, genau. Und was natürlich auch gibt, ich rede jetzt da aus eigener Erfahrung, das hatte ich jetzt vor 4 Wochen, dass man sich jeden von einem Tag auf den anderen denkt, ich glaube, jetzt werde ich krank. Mhm. So die Nase ein bisschen zu, aber kein Schnupfen, dann denkt man sich wieder, glaube, jetzt bekomme ich Halsweh, dann ist es wieder weg. Und das war so, das habe ich von vielen meinen Sportlern auch gehört, dass sich das teilweise eine Woche, 14 Tage hingezogen hat, wo man nicht krank ist, wo man nicht erkältet ist, aber wo man schlussendlich sagt, ich merke, dass ich einfach definitiv nicht leistungsfähig bin. Mal schauen, in welche Richtung das Ganze geht. Und wenn man in diesem, nennen wir es jetzt einmal Grauzonenbereich ist, dann sollte man auf keinen Fall nach dem Motto arbeiten, ich beiß jetzt die Zähne zusammen, sondern dass man dann auf den Körper hört und wirklich sich aus dem Training rausnimmt, obwohl man schlussendlich nicht krank ist, aber spürt, dass irgendwas nicht passt.
Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil ich finde, je öfter man das von außen gesagt bekommt und bestätigt bekommt, dass es gut ist, sich rauszunehmen, desto leichter fällt es einem auch, sich dann zu überwinden und zu sagen, ja gut, also es wirft mich eher zurück, wenn ich jetzt auf Krampf alle Einheiten durchprügle, statt mich vielleicht dann im Zweifel diese 1,5-2 Wochen rauszunehmen, dem Körper die Ruhe zu geben und dann wieder voll im Saft zu stehen, statt das so sehr zu provozieren.
Mhm. Genau, also das ist so der Punkt, der mir halt persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Weil vielleicht kann man dann auch die Kurve noch kratzen und es bleibt bloß bei diesem Unwohlsein, als wenn man sich dann direkt in eine Krankheit reinkatapultiert, dann brauche ich mit Sicherheit noch wesentlich länger, bis ich wieder trainieren kann.
Eben, und das will ja keiner, das ist ja, glaube ich, der Albtraum von jedem Sportler. Oder eben jedem Hobbybetreibenden, dass er dann in der Zeit nichts machen kann. Das möchte man ja nicht.
Genau.
Caro, das war schon wieder eine knappe Stunde. Ich dachte, das wird nachher... Aber ich glaube, wir haben da wirklich, vor allen Dingen du hast da wirklich so viel Wissen wieder teilen können. Und für die eine oder den anderen wahrscheinlich auch ein Thema aufgemacht, was so, vermute ich mal, noch gar nicht präsent war. Deshalb... Vielen Dank, dass wir uns heute mal über Phytotherapie, vor allen Dingen im Leben der Sportler, unterhalten konnten.
Gerne, Juli.
Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, welche weiteren Themen wir dieses Jahr noch besprechen werden. Vielen Dank für deine Zeit und dass du sowieso immer bereitstehst, wenn mal so Themen um die Ecke kommen.
Ich danke dir, Juli.
Und euch da draußen auch allerliebsten Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, diesem Thema vielleicht noch näher auf den Grund gehen wollt oder überhaupt mit Caro in Kontakt treten möchtet, um über ihre Arbeit mehr zu erfahren oder vielleicht sogar direkt mit ihr zusammenzuarbeiten, erreichen sie dich über die Website, richtig?
Ja.
Die verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Mit einem Klick seid ihr dann sofort bei Caro und ihrem Team. Und ansonsten... forscht euch mal durch unsere Website, weil da findet ihr viele Webinaraufzeichnungen zu verschiedensten Ernährungsthemen, aber auch viele Podcast-Episoden, die nicht nur wir beide zusammengeführt haben, sondern auch Pasta Party, der Podcast von Frank und dir, ausschließlich zu Ernährungsthemen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe.
Genau.
Prima. So, dann schicke ich euch jetzt und dich auch, Caro, in einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, in einen guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge anhört und freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Caro, bis nächstes Mal. Mach's gut.
Bis nächstes Mal, Juli, und eine gute Zeit.
Danke. Ciao.
Ciao.
Bevor ich euch jetzt in die nächste Trainingseinheit, in den Abend, in den neuen Trainingstag oder wohin auch immer schicke, gibt's noch einen abschließenden Gruß für die heutige Folge von unserem exklusiven Neo- und Schwimmpartner Sailfish. Wie ihr wisst, ist dieser Partner uns seit Jahren treu und steht uns auch in diesem Jahr wieder an der Seite. Das ganze Jahr über bekommt ihr von Sailfish all die exklusiven Angebote, Tipps und Tricks rund um das Thema Schwimmen. Unser Partner hat natürlich wieder eine besondere Aktion für euch Mitglieder von Power & Pace vorbereitet, die da lautet: In der ersten Maiwoche wird es exklusiv für die Abonnenten des Sailfish Newsletters etwas ganz Besonderes im Onlineshop geben. Also meldet euch noch bis Ende April unter sailfish.com für den Newsletter an und seid gespannt, was unser Partner am 1. Mai da für euch bereithält. Die Aktion wird nur eine Woche laufen, das heißt, ihr werdet am besten jetzt fix Abonnenten des Sailfish Newsletters und dann gehört ihr zu den Glücklichen, die am 1. Mai eine kleine Überraschung erhalten. Also seid schnell, meldet euch an. Natürlich findet ihr alle Informationen samt des Links zur Website von Sailfish auch in den Shownotes. Und jetzt ab auf die Rolle, ab ins Schwimmbad oder wohin auch immer. Vielleicht ab ins Bett, dann schlaf gut. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und bis zur nächsten Woche. Macht's gut! Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run, gotta learn to win, to be a champion. You're a champion.